Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass so viele hier geblieben sind, auch wenn sie nur ein Alibi haben wollen. Ich hatte einen Professor, der mal gesagt hat, dass er überhaupt nichts dagegen hat, wenn die Studenten in seiner Nachmittagsvorlesung einschlafen. Er könnte das gut nachvollziehen. Wir hatten da bei ihm immer auch um 13:30 den Nachmittagessen. Und ich weiß, wie müde man da sein kann. Er hat gesagt, das wird überhaupt keine Nachteile haben, wenn Sie geprüft werden. Schlafen Sie ruhig, wenn Sie sich danach besser konzentrieren können. Also so würde ich das auch handhaben, auch wenn es ohnehin keine Prüfung gibt. Aber Sie können auch gerne kurz wegnicken, aber können natürlich auch mir folgen. Und auch da gilt, wer mir folgt, riskiert seine Träume. Der träumt dann eben nicht. Aber ich habe da volles Verständnis für. Ich verspreche auch, dass es nicht mehr so lang wird wie heute Morgen. Der Teil heute Nachmittag wird etwas kürzer. Und möchte aber auch hier ganz kurz wieder sagen, was Sie erwartet. Und zwar wird es ähnlich wie heute Morgen ein technischer Einstieg sein. Ich möchte etwas sagen über die Zuverlässigkeit in der Technik und im zweiten Teil des Vortrags Parallelen zum Glauben und zu der Bibel ziehen. Das Lied war sehr gut ausgewählt. Ich bin ganz dankbar, dass wir das singen konnten und werde auch sicherlich hinterher nochmal drauf zurückkommen. Welche Nummer war das nochmal? 423, ja. Denn es soll darum gehen, dass Gott tatsächlich zuverlässig ist und wir ihm vertrauen können. Aber zu Beginn mal ein technisches Beispiel zum Einstieg. Jetzt hoffe ich, dass die Technik den Film gleich zum Laufen bringt. Kannst du den Film starten? Also jeder von Ihnen hat heute Morgen schon ein technisches System wahrscheinlich genutzt, denn jeder ist irgendwie mit dem Auto hierher gefahren. Ja, das funktioniert gerade nicht. Gut, die Technik kümmert sich drum. Eben hat es noch funktioniert. Also, was man da gesehen hat, war ein Verbrennungsmotor. Und jeder hat wahrscheinlich heute schon irgendwann mal diesen Verbrennungsmotor angeschmissen und in Angriff genommen, in Benutzung genommen. Und die wenigsten haben sich wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, dass ein solches hochkomplexes System zuverlässig funktioniert. Man geht einfach davon aus, da läuft es. Und man kann sehen, wie komplex der ganze Mechanismus ist. Die Ingenieure unter uns können das noch besser erklären und verstehen, was da alles im Einzelnen passiert und warum und wieso das alles so angeordnet ist. Was ich nur deutlich machen möchte, ist, dass es ein sehr komplexer Mechanismus, wo viele Bauteile ineinander greifen, viele Komponenten aufeinander abgestimmt sein müssen und das alles mit einer unwahrscheinlich hohen Geschwindigkeit funktioniert, mehrere Male pro Sekunde, 4000 Umdrehungen pro Minute. Und in jeder Umdrehung finden so viele Prozesse statt, die alle aufeinander abgestimmt sein müssen. Hier die klassischen vier Zyklen eines Verbrennungsmotors mit Ansaugen und Verdichten und so weiter. Wenn man sich mal hier oben zum Beispiel diese Federn anguckt, wie oft pro Sekunde die ihre Arbeit verrichten müssen und das mit einer immensen Zuverlässigkeit viele Millionen Zyklen in ihrem Leben. Das Ganze eingebettet in einen Motorblock, wo Hunderte von Diplomarbeiten zugelaufen sind, das alles zu optimieren und auszulegen und zu berechnen. Also wir Ingenieure haben es mit solchen Systemen zu tun, die zuverlässig sein müssen. Denn wir vertrauen ihnen unser Leben an. Also wenn wir mit 160 auf der Autobahn fahren, dann verlassen wir uns darauf, dass dieser Prozess zuverlässig funktioniert und dass diese Nockenwelle genau das macht, wofür sie ausgelegt ist. Und nicht einfach mal sagt, ich habe heute keine Lust, ich mache mal was ganz anderes. Das bringt uns zu dem Begriff der Zuverlässigkeit, den wir auch in der Technik kennen. Ich habe das im ersten Vortrag erwähnt. Ich arbeite am Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit. Also ein technischer Begriff, der mal so definiert wurde in einem klassischen Werk zum Thema technische Zuverlässigkeit aus dem Jahr 1977. Die Zuverlässigkeit ist eine Sacheigenschaft, die durch eine statistisch zu messende Größe aufgrund beobachteter Ausfallhäufigkeiten empirisch oder mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung abgeschätzt werden kann. Hört sich etwas abstrakt an, aber Definitionen müssen abstrakt sein, sonst wären es keine Definitionen. Also es geht um Ausfallhäufigkeiten, die statistisch erfasst werden müssen und ausgelegt und abgeschätzt werden können müssen. Und die Zuverlässigkeit ist umso wichtiger bei technischen Systemen, je komplexer und auch je sicherheitsrelevanter die Systeme sind. Also ich habe angefangen vom Auto zu sprechen. Da ist es schon wichtig, dass die zuverlässig funktionieren, aber der Schaden ist begrenzt, wenn es dann mal nicht funktioniert. Bei einem Flugzeug, da ist die Relevanz schon höher und bei einem Atomkraftwerk noch stärker. Und tatsächlich kommt der Begriff der Zuverlässigkeit und auch die Beschäftigung mit dem wissenschaftlichen Aspekt der Zuverlässigkeit genau aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und der Atomenergie, weil man da natürlich darauf angewiesen ist, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zu garantieren. Das Ganze will ich jetzt mal anschaulich und praktisch versuchen deutlich zu machen. Aber bevor ich das mache, noch eine kurze Definition. Technische Systeme müssen zuverlässig sein, schließlich vertraut man ihnen sein Leben an. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen und unterschreiben. Sie wird sichergestellt auf zwei verschiedene Art und Weisen, zumindest vereinfacht gesprochen. Zum einen aufgrund von analytischen und numerischen Berechnungen oder dem Ingenieursachverstand. Also, ich wollte eigentlich noch eine Schraube mitbringen. Stellen Sie vor, ich hätte eine Schraube. Dann kann man ausrechnen, wie viel Zugkraft diese Schraube aushält. Und dann können Sie mit einfachen Berechnungsmethoden, mit Papier und Bleistift feststellen, wird diese Schraube mich halten, wenn ich mich daran hänge? Oder wird die irgendeine Konstruktion halten? Das kann man analytisch ausrechnen, und wenn die Berechnungen komplexer werden, dann muss man den Computer zur Hilfe nehmen. Aber man kann es ausrechnen oder auch schon mit dem Ingenieursachverstand abschätzen, dass man sagt, der Träger hier, der wird das wahrscheinlich halten oder auch nicht. Also bei dem gehe ich mal stark davon aus, dass er hält. Er sieht zumindest sehr zuverlässig aus. Aber man kann sich auch auf Erfahrung stützen, und auch das wird in der Technik häufig gemacht, dass man sich nicht nur auf eine Berechnung verlässt, sondern auch Experimente durchführt. Also bei uns am Institut haben wir große Hallen und Abteilungen, wo Industriekunden Produkte hinschicken, die auf ihre Belastbarkeit hin geprüft werden sollen, unter ganz bestimmten Randbedingungen, wo bestimmte Lasten aufgegeben werden und geguckt, hält das Bauteil oder nicht. Kein Hersteller verlässt sich dann im entscheidenden Moment nur auf die Berechnung, sondern er macht auch immer noch praktische Untersuchungen, experimentelle Untersuchungen. Und erst dann ist die Zuverlässigkeit wirklich nachgewiesen. Wenn man nachweisen kann im Labor, jawohl, die Achse hält so und so viele Lastzyklen oder hält so viel Newton an Kraftbelastung oder was auch immer. Also zwei verschiedene Arten, um Zuverlässigkeit herzustellen, rechnerisch und empirisch. In einem einfachen, praktischen Beispiel aus dem Alltag will ich das deutlich machen. Meine liebe Frau und ich haben letztes Jahr geheiratet und haben zur Hochzeit einen solchen Hängesessel geschenkt bekommen. Eine wunderbare Möglichkeit, um die Mittagspause hängen zu verbringen und sich mal so richtig hängen zu lassen. Jetzt wollten wir diesen Hängesessel natürlich anbringen in unserer Wohnung und brauchten dafür eine Schraube. Jetzt etwas fiktiv kann man nachgucken in jedem Katalog und auch rechnerisch ausrechnen, wie viel hält so eine Schraube. Und jetzt machen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel. Ich sage mal, gebe zu, dass ich ungefähr 80 Kilo wiege, mit Klamotten vielleicht. Und angenommen, ich hätte jetzt nachgeguckt, diese Schraube hält 120 Kilo aus. Dann kann ich das beides auf eine Achse auftragen und dann könnte ich sagen, wunderbar, es ist alles sicher, ich habe sogar einen Sicherheitsfaktor von 1,5. Also meine Schraube hält sogar das 1,5-fache von dem, was sie halten muss. Perfekt, kann ja gar nichts schiefgehen. So einfach ist es in der Technik leider nicht, denn jede Schraube hat ein gewisses Streuband. Ja. sie weicht statistisch vom Normwert ab. Also manche Schrauben halten vielleicht etwas mehr als 120, 121 oder 122, wenn sie aus einer besonders guten Charge kommen, und andere vielleicht nur 119,5 oder sogar nur 117. Da hängt natürlich die Stahlqualität und die Herstellqualität spielt mit rein. Aber auch ich wiege ja nicht unbedingt immer nur 80. Es kann sein, wenn das Essen immer so gut ist wie heute Mittag und meine Frau auch weiterhin gut kocht, dass ich mal 90, 100, 110 wiege. Oder kann auch sein, dass ich mal einen Enkel auf den Schoß nehme und ich dann auf einmal ein bisschen schwerer bin. Also auch die Belastung ist ja mit 80 nicht definiert, sondern sie kann auch streuen. Also man spricht ja von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und jetzt sehen wir schon, unter besonders ungünstigen Umständen kann es sein, dass die Belastung doch größer ist als die Belastbarkeit. Also wenn ich jetzt ein besonders schweres Exemplar eines Schauglers habe und eine besonders schwache Schraube, dann kann das Ganze überlappen und zum Versagen führen. Also dieser Bereich ist der, den man vermeiden möchte, weil der Probleme verursacht. Also was macht man? Man versucht natürlich eine Schraube zu nehmen, die noch wesentlich mehr hält und den Sicherheitsfaktor noch erhöht. Das ist die eine Variante. Oder man versucht, die Streubreite zu minimieren. Wie bitte? Genau, man kann auch beides machen, ja. Aber ich hoffe, das Diagramm ist durch dieses einfache Beispiel deutlich geworden. Und tatsächlich ist das eine Art Diagramm, mit dem man in der Technik arbeitet. Das will ich hier zeigen, aus dem Buch Zuverlässigkeit im Fahrzeug- und Maschinenbau. Da findet man genau ein solches Diagramm. Und auch jetzt verstehen wir, was darunter gemeint ist. Es gibt einmal die Nennlast und die Normalqualität, und die streuen jeweils mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit. Und in dem Bereich, wo die sich überlappen, dort spricht man von Ausfällen. Also wir merken schon, Zuverlässigkeit hat viel mit Statistik zu tun. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist der Fall, dass ein System ausfällt? Die Zuverlässigkeit R ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die auftretende Belastung die ertragbare Belastung nicht überschreitet. Also wie wahrscheinlich ist es, dass hier unten dieser Bereich eingenommen wird und nicht dieser überlappende Bereich? Also um Zuverlässigkeit abschätzen zu können und berechnen zu können, muss man zwei Dinge berechnen und wissen. Einmal, wie genau ist meine Belastung und wie ist meine Belastbarkeit. Und je genauer und besser ich diese beiden Punkte berechnen kann, umso besser kann ich meine Zuverlässigkeit angeben. Jetzt noch ein Wort zur Lebensdauer von Materialien. Ich habe das heute Morgen in dem ersten Vortrag kurz erwähnt. Materialien weisen eine Lebensdauer auf, die man typischerweise in der sogenannten Wöhler-Linie zusammenfasst und darstellt. Das ist die Linie, die sich ergibt, wenn man hier die Belastung, also meinetwegen die Kraft, aufträgt und hier die Anzahl der Schwingspiele oder Zyklen, die ein Bauteil erträgt. Also jeder kennt das, wenn er ein Stück Stahl hat, das kann er vielleicht einmal belasten, aber wenn er das sehr oft macht, dann fängt das irgendwann an zu brechen. Auch wenn die Last gar nicht so groß ist, aber die Häufigkeit spielt eine Rolle. Also man trägt dann hier eine Belastung auf, eine gewisse Kraft oder ein Drehmoment, und dann zählt man, wie oft das Bauteil diese Belastung aushält, und dann kommt man hier zu einem Punkt. Und da macht man dann ein Kreuz, und das macht man für sehr viele Belastungen und für sehr viele Schwingspiele, trägt das hier typischerweise logarithmisch auf, sodass man hier bei Millionen oder Milliarden Schwingspielen ist, und kann dann ablesen, aha, also für eine solche Last hält das Bauteil bis hierhin und versagt dann. Das ist die sogenannte Wöhler-Linie. Hier unten der Bereich ist sehr schwer zu ermitteln, experimentell, weil man sehr, sehr lange experimentelle Zeiten braucht. Also es gibt da Versuche, die laufen über Jahre, wo mit hohen zyklischen Belastungen Bauteile getestet werden, und die sind immer noch nicht kaputt. Aber man will mal wirklich bis an das Lebensende testen. Also eine ganz interessante Disziplin, die Untersuchung von Bauteillebensdauern. Also um sowas zu berechnen und um so eine Bauteilkurve für ein Bauteil zu bekommen, da bezahlen Firmen richtig viel Geld für, dass man die ermittelt. Das kostet sehr viel Geld, weil der Aufwand sehr groß ist. Aber wenn man dann mal so eine Bauteilkurve hat, dann kann man sehr zuverlässig angeben, jawohl, das Bauteil wird so und so viel Millionen oder Milliarden Zyklen halten. Es kann unbedenklich im Auto eingebaut werden. Also wir denken nochmal an die Feder im ursprünglichen Autobeispiel. Die muss ja viele Milliarden Zyklen überleben und die darf nicht irgendwann brechen. Und deswegen muss man solche Untersuchungen machen. Ein Beispiel eines Projekts, das bei uns am Institut mal gelaufen ist, allerdings schon vor meiner Zeit. Dort ist eine große Kirchturmglocke untersucht worden, die Risse aufgewiesen hat, die schon viele hundert Jahre alt war, aber eben auch die Bauteillebensgrenze erreicht hat. Und da sind dann aufwendige experimentelle Untersuchungen gemacht worden, wie genau diese Glocke schwingt und warum sie wo gerissen ist. Denn eine Glocke ist, wie fast jedes technische System, ein schwingungsfähiges System. Hier sind ausnahmsweise die Schwingungen mal erwünscht. Und die kann man ganz gut numerisch berechnen. Also mit sogenannten finiten Elementenprogrammen, werde ich gleich noch was zu sagen, kann man so eine Glocke modellieren im Computer und kann dann anschaulich darstellen, wie sie schwingt. Es wird jetzt stark übertrieben dargestellt, aber hier sieht man, der Ton, der bei einer gewissen Frequenz, hier bei 469 Hertz, erzeugt wird. So schwingt diese Glocke, wenn sie angeschlagen wird, beziehungsweise hier gibt es noch eine andere Schwingform. Es haben dann immer die Bauteile verschiedene Schwingformen, in denen sie schwingen können, hier bei 637 Hertz. Also das ist ungefähr ein A, 440 Hertz ist der Kammerton A, dann ist das vielleicht etwas darüber. Also man kann das mit dem Computer berechnen, wenn man die Materialeigenschaften kennt und dann kann man auch genau nachvollziehen, an welchen Stellen hier die hohen Belastungen auftreten und wo die Glocke dann erste Risse bekommt. Das allereinfachste schwingungsfähige System, was jeder aus der Schule kennt, ist das Pendel. Und jetzt bitte ich auch nochmal die Technik, das Video zu starten. Ja. Das ist das längste Pendel, das irgendwo hängt im Pariser Museum, das sogenannte Foucault'sche Pendel, weil es dazu benutzt wurde, um die Erddrehungen nachzuweisen. Also an einem langen Faden hängt eine Masse, die da vor sich hinschwingt und dadurch, dass sie so lange schwingt, dreht sich die Erde unter der schwingenden Kugel hinweg und sie ändert ihre Schwingungsebene. Und so hat man vor Hunderten von Jahren schon nachgewiesen, dass sich die Erde dreht. Ein faszinierendes Experiment. Ich will es hier nur als Beispiel verwenden für ein einfaches, schwingungsfähiges System, was Ingenieure berechnen können. Das ist so einfach, dass es sich tatsächlich noch mit Papier und Bleistift erledigen lässt. Und für alle, die ein bisschen Spaß an Mathematik und Physik haben, will ich das kurz durchexerzieren. Also, das Foucault'sche Pendel wird hier oben fest eingespannt, dann gibt es einen langen Faden und unten eine Masse. Auf diese Masse wirken Kräfte, nämlich die Gewichtskraft, die es nach unten zieht. Und die Gewichtskraft wirkt kann man in zwei Komponenten aufteilen. Einmal längs des Fadens, die hat keinen Einfluss, die spannt nur den Faden und die Kraft quer dazu und die führt dazu, dass das Pendel dann beschleunigt wird. Nach Newton gilt F gleich einmal A. Dann kann man hier etwas Mathematik betreiben und sieht, dass die Gewichtskraft M mal G mit dem Sinus dieses Winkels eingeht. Also M mal G mal Sinus Phi ist gleich M mal A. Dann kann man eine leichte Vereinfachung treffen, dass nämlich Sinus Phi gleich Phi ist für kleine Winkel. Und schon kommt man zu dieser einfachen Gleichung. M G mal Phi ist gleich M mal Phi 2 Punkt mal L. Wunderbar. Kürzen wir das M raus, machen einen Ansatz mit Phi gleich Phi mal Sinus Omega T, denn die Funktion Sinus Omega T erfüllt die Bedingung, dass die zweite Ableitung mit sich selbst übereinstimmt. Und dann folgt nach einiger Umrechnung die Formel, die Frequenz, die hier in diesem Omega drin steckt, ist Omega durch 2 Pi, ist 1 durch 2 Pi mal Wurzel aus G durch L. Und schon ist man fertig. Das muss man im Studium rauf und runter rechnen und jetzt kann man noch einsetzen. In Paris ist die Länge des Pendels 67 Meter. Die Masse ist irrelevant, denn die haben wir hier oben rausgekürzt. Jetzt muss man auch wissen, dass die Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ergibt und setzt das ein und kommt auf eine Schwingungsdauer von 16,4 Sekunden. Also das habe ich jetzt mit Papier und Bleistift ausgerechnet. Jetzt gehen wir nochmal zurück und können mal mit der Stoppuhr stoppen. Ich hoffe, es hat jemand eine Stoppuhr dabei. Aber tatsächlich, ich verrate es, es dauert genau 16,4 Sekunden, wenn das Video mit der richtigen Geschwindigkeit läuft, bis die Kugel wieder am Umkehrpunkt ist. Also das ist schon ziemlich faszinierend. Wir haben mit relativ einfachen Methoden, mit Papier und Bleistift, haben wir etwas ausgerechnet und konnten im Vorhinein wissen, was passieren wird. Und wir wussten, es wird 16,4 Sekunden dauern und es dauert 16,4 Sekunden. Also ein einfaches Beispiel, wo Ingenieure etwas ausrechnen können und zuverlässig wissen, es wird tatsächlich so sein. Und das hängt nicht davon ab, ob das Pendel Lust hat oder nicht. Es hängt auch nicht davon ab, ob es Frühling oder Herbst oder Winter ist. Es gehorcht den elementaren Naturgesetzen und verhält sich entsprechend. Es gibt andere Systeme, die sind nicht so leicht berechenbar. Zum Beispiel dieses Pendel. Das ist ein wenig komplexer. Und man könnte sagen, es macht, was es will. Also es ist tatsächlich kein Hokuspokus dahinter, es ist nur das, was man hier sieht. Es sind einfach vier Balkenelemente so aneinander gebracht und drehend gelagert. Und das ist schon so komplex, dass man es nicht mehr berechnen kann. Kein Ingenieur dieser Welt könnte ausrechnen, wie es sich verhält. Es ist völlig unvorhersehbar. Genau, das hängt, glaube ich, im Deutschen Museum in München, aber man kann sich das so selbst bauen. Im Internet habe ich gesehen, dass einer sich sowas für sein Wohnzimmer gebaut hat. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es sinnvoll ist und nützlich ist, berechenbare Systeme zu haben. Mit einem solchen System würde kein Ingenieur arbeiten. So ein chaotisches System, das wollen Sie auch nicht in Ihrem Auto einbauen. Dann würden Sie nur sehr ungern sich ins Auto setzen und schon gar nicht im Flugzeug. Systeme müssen berechenbar sein. Und heutzutage kann man selbst sehr komplexe Systeme mit dem Computer berechnen und analysieren. Also das, was ich eben mit Papier und Bleistift vorgeführt habe, das kann man nur für sehr einfache Systeme. Für komplexe Systeme wie ein Auto zum Beispiel, da muss man dann Rechenunterstützung vom Computer bekommen. Aber im Prinzip funktioniert es genauso. Man kann zum Beispiel das Crashverhalten eines solchen Autos vorhersagen. Und tatsächlich ist man überrascht, dass dann hinterher das Experiment oft sehr gut mit den Berechnungen übereinstimmt. Wie funktioniert das? Ein kleiner Exkurs in die finite Elemente-Methode. Finite Elemente heißt, dass man eine Struktur, also hier zum Beispiel Teil von einer Autofelge, in lauter kleine Elementstücke zerlegt. Virtuell und dann sich so ein Element rausgreift, was dann eine kleine Kantenlänge hat und aus einem homogenen Material besteht. Und für ein solches Element kann man ingenieursmäßig Gesetzmäßigkeiten aufschreiben. Da gilt zum Beispiel das Hooke'sche Gesetz, was die Dehnung und die Spannung miteinander koppelt. Und dann hat man hier Querkontraktion und Schubmodul und so weiter. Also Ingenieure wissen, wie das geht. Das heißt, man kann analytisch berechnen für ein solches Element, wie es sich verhält, wenn gewisse Kräfte wirken. Jetzt setzt man diese ganzen Elemente zusammen und jedes Element soll sich genauso verhalten, dass dieses Materialgesetz gilt. Und dann entstehen im Computer riesengroße Matrizen und Gleichungssysteme, die gelöst werden. Und schließlich kann man das komplette Verhalten von so einem Rad simulieren. Also man kann es deswegen simulieren, weil jedes kleine Element sich nach den vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten verhält. Ich habe das mal hier zusammengefasst. Mit der finiten Elementmethode können komplexe mechanische Strukturen berechnet werden, für die eine analytische Beschreibung nicht mehr möglich ist. Also das Rad als Ganzes zu beschreiben, das wäre nicht mehr möglich. Aber dadurch, dass man es in lauter kleine handhabbare Häppchen zerlegt, ist es letztlich doch wieder beschreibbar. Weil die Struktur in kleine Elemente zerlegt wird, deren Verhalten bei Kenntnis der Materialkennwerte genau berechnet werden kann. Also man weiß von so einem Fitzelchen Aluminium genau, wie es sich verhält. Und dadurch, dass man das alles sinnvoll zusammensetzt, kann man auch berechnen, wie sich ein solches ganzes Rad verhält. Das Ganze funktioniert nur, weil jedes Fitzelchen Aluminium sich nach den Naturgesetzen verhält und nicht willkürlich reagiert. Also letztlich kann man sagen, dass diese ganze Methode auf der Berechenbarkeit kleiner Elementarzellen basiert. Und diese wiederum beruht letztlich auf der Einhaltung der physikalischen Gesetzmäßigkeiten auf atomarer Ebene. Also wir haben hier Werkstoffwissenschaftler unter uns sitzen, die können da das noch besser beschreiben als ich. Aber Stahl zum Beispiel besteht aus solchen in Gittern angeordneten Atomstrukturen. Und die Atome verhalten sich nach ganz bestimmten, beschreibbaren, vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten. Und deswegen verformt es sich auch nach gewissen Gesetzmäßigkeiten und deswegen kann man es berechnen. Und das, obwohl in so einem Aluminiumklumpen Millionen, Milliarden von solchen Einzelbausteinen sind, jeder Baustein verhält sich so identisch und deswegen ist das Verhalten insgesamt berechenbar und nicht willkürlich. Das bringt mich zu folgender Überlegung, dass nämlich die Natur selbst unwahrscheinlich präzise ist. Und nur deswegen ist sie überhaupt für uns Menschen beschreibbar. Die Grundbausteine sind exakt gleich und weisen überhaupt keine Streuung auf. Zumindest im Rahmen unserer Messmethoden nicht. Also Gottes Produktionsqualität übertrifft alles, was wir Menschen herstellen können. Ich habe eingangs gesagt, dass man so eine Schraube, die sind immer unterschiedlich. Also die eine bricht bei 120, die andere bei 120,2. Die weisen immer per Definition eine gewisse Streubreite auf. Aber die Bausteine, die Gott herstellt in seiner Schöpfung, die sind alle exakt gleich. Mal ein paar Zahlen. Die Atome im menschlichen Körper sind ungefähr 8 mal 10 hoch 27, also eine 8 mit 27 Nullen. Man schätzt, dass die Atome der Erde 6 mal 10 hoch 49 sind, also eine schon recht wuchtige Zahl. Und die Atome des Universums 10 hoch 78. Also da braucht man schon zwei Zeilen für. Und in jedem Atom, was es in diesem Universum gibt, gibt es Elektronen. Und jedes Elektron hat eine Elementarladung, die man angibt mit 1,602176565 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und dieser Wert ist mit einer Unsicherheit behaftet von 2,2 mal 10 hoch minus 8. Also das ist eine 1 durch eine 1 mit 8 Nullen. Also eine extrem winzig kleine Zahl. Und diese Unsicherheit liegt nur darin, dass wir es nicht noch exakter messen können. Aber eine solche Präzision und eine solche Exaktheit finden wir nirgendwo sonst in der Technik oder ist in der Technik einfach unmöglich, aber das gilt in der Schöpfung für solche großen Summen oder solche großen Mengen an Bausteinen. Und nur weil das gilt, nur deswegen ist letztlich die Welt auch beschreibbar, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Ich will das in drei Thesen zusammenfassen. Die Konstruktion von funktionierenden und belastbaren Systemen ist nur mit berechenbaren und zuverlässigen Komponenten möglich. Ich denke, das ist einleuchtend und klar geworden. Chaotische Systeme, wie dieses Pendel, sind nette Spielereien, aber für einen sinnvollen Einsatz völlig ungeeignet. Also niemand würde in einem technischen Produkt ein solches System einbauen. Und die physikalische Welt ist mathematisch beschreibbar und damit berechenbar, weil sie auf unveränderlichen Naturgesetzen und Naturkonstanten beruht. Weil jedes Atom sich genauso verhält wie das andere und wir das vorher wissen und beschreiben können. Es unterliegt nicht einer Willkür, ist nicht abhängig von der Tagesform oder von der Lust und Laune, sondern die Naturgesetze gelten bis auf die atomare Ebene konstant und zuverlässig. Das bringt mich als Christ nah dazu, darüber nachzudenken, warum das so ist. Und ich denke, man kann behaupten, dass diese Naturgesetze oder dass die Tatsache, dass die Naturgesetze eingehalten werden, auch etwas über das Wesen des Schöpfers zeigt. Was können wir aus diesen Überlegungen über unseren Schöpfer lernen? Sicherlich, dass auch Gott von seinem Wesen her konstant und zuverlässig ist. Er hat eine Schöpfung geschaffen, die berechenbar ist, die zuverlässig ist, die mit Konstanten arbeitet, auf die ich mich verlassen kann und auch die ich als Ingenieur benutzen kann, um Sachen im Vorhinein auszulegen und berechnen. Gottes Handeln ist nicht willkürlich. Sonst könnte ich meinen Job als Ingenieur aufgeben, denn sonst würden Rechnungen überhaupt keinen Sinn machen, wenn das morgen anders wäre als heute. Ich weiß, dass ich mich auf diese Gesetzmäßigkeiten verlassen kann und dass ich deswegen auch technische Produkte auslegen kann und sie genauso funktionieren werden, wie ich sie berechnet habe. Und das finden wir bestätigt in der Bibel und das würden wir auch erwarten, dass Gott als Schöpfer von seinem Wesen her unveränderlich ist. Im Propheten Maleachi sagt er, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich bin konstant. Ich bin die größte Naturkonstante des Universums. Auch im Neuen Testament finden wir den gleichen Gedanken, dass Jakobus schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Es gehört zu Gottes Wesen, dass er unveränderlich ist. Nicht unbedingt in der Art und Weise, wie er mit Menschen handelt. Das hat sich im Laufe der Heilsgeschichte verändert, aber von seinem Wesen her, von seinen Eigenschaften ist er unveränderlich. Und deswegen wundert es auch nicht, dass das Gleiche über Jesus Christus gesagt wird, den Sohn Gottes. Er sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Punkt. Und das gilt. Darauf können wir uns verlassen und damit können wir rechnen. Die Berechenbarkeit der Schöpfung aufgrund der Zuverlässigkeit entsprechender Gesetzmäßigkeiten demonstriert uns täglich etwas über das Wesen Gottes. Jeden Tag, wenn wir ein technisches System nutzen, was zuverlässig funktioniert, müssen wir eigentlich darüber staunen, dass Gottes Schöpfung zuverlässig ist und dass sie berechenbar ist und dass wir das nutzen können für unsere Zwecke. Aber auch hier, ähnlich wie in dem Vortrag heute Morgen, möchte ich aufzeigen, dass Gottes Zuverlässigkeit natürlich weit über diesen Bereich der Schöpfung hinausgeht und über den Bereich der Naturgesetze. Denn Gott ist auch zuverlässig und konstant in seinen Handlungen und seinen Aussagen. Im Psalm 111 heißt es, die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht, zuverlässig sind alle seine Vorschriften, festgestellt auf immer, auf ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Gott ist zuverlässig in seinen Handlungen. 4. Mose bringt das drastisch auf den Punkt, wenn Mose von Gott sagt, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechthalten? Also hier steckt drin, dass wir Menschen von unserem Wesen her unzuverlässig sind, dass wir lügen, dass wir nicht zu unserem Wort stehen, aber dass Gott von seinem Wesen her anders ist. Er ist Gott und von daher ist er zuverlässig, lügt nicht und er steht zu dem, was er gesagt hat. Aber ich erinnere an die Methoden, die ich eingangs erwähnt habe. Es gibt immer noch den Punkt, dass man Zuverlässigkeit auch überprüfen können muss. Zuverlässigkeit muss man experimentell überprüfen. Und auch so kann man die Zuverlässigkeit Gottes selbst erfahren. David schreibt im Psalm 22, auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet, sie vertrauten auf dich und wurden nicht zuschanden. Er sagt, es gibt Leute, die haben dich erfahren. Sie haben auf dich vertraut und sie haben erfahren, dass du sie errettet hast. Und weil sie vertraut haben und weil sie das erfahren haben, deswegen will auch ich dir vertrauen. Ich berufe mich auf die Erfahrungen, die andere gemacht haben und leite davon eine Zuverlässigkeit ab, die ich auch in Anspruch nehme. Also so wie Ingenieure nicht jeden Test selbst machen, wenn Sie ein Produkt einkaufen, dann verlassen Sie sich darauf, dass andere dieses Produkt getestet haben und das nachgewiesen haben, lassen sich das Prüfungsprotokoll kommen und sagen, jawohl, diese Schraube ist geprüft, ich verlasse mich darauf. So sagt der David, ich verlasse mich darauf, dass unsere Väter dich schon als zuverlässig erfahren haben. Und im Neuen Testament lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, also der Jesus, treu man könnte auch sagen, vertrauensvoll und zuverlässig und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er hat das versprochen, er hat das verheißen und wir können es in Anspruch nehmen, er ist darin zuverlässig. Ich möchte eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen, die, wie ich meine, sehr gut diesen Aspekt der Zuverlässigkeit Jesu deutlich werden lässt. Nämlich von dem ersten Fischzug des Petrus. Wir versetzen uns in die Situation herein. Jesus ist dabei, seinen ersten Jünger um sich zu scharen. Und folgende Geschichte erzählt Lukas 5. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, also Simon Petrus, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Also Jesus steigt in das Boot von Simon, fährt ein wenig vom Land weg, damit er mehr Leute erreichen kann. Simon sitzt daneben und hat wahrscheinlich nichts anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass das Boot nicht wegdriftet, rudert vielleicht ein bisschen vor und zurück, vielleicht nutzt er auch die Zeit, um die Netze ein wenig zu waschen, im Boot noch. Auf jeden Fall sitzt er unmittelbar neben Jesus und hört zu, wie er predigt. Irgendwann ist Jesus fertig mit der Predigt und dann steht dort, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu Empfang hinab. Also die Predigt ist zu Ende und jetzt kommt Jesus mit dieser Aufforderung, jetzt fahr mal hinaus und lass deine Netze hinab. Und jetzt merken wir, wie im Petrus Gedanken folgende Gedanken losgetreten werden. Er sagt, das ist eigentlich totaler Quatsch. Aus Expertensicht ist das nicht sinnvoll, tagsüber fischen zu gehen. Das wusste er. Man fängt eigentlich die Fische nachts. Und er fragt sich, ist das, was der mir jetzt sagt, zuverlässig? Ist das vertrauenswürdig? Soll ich darauf mein Vertrauen setzen? Und er überlegt sich vielleicht, naja, bislang habe ich Jesus schon als zuverlässig erlebt. Das, was er gerade gesagt hat, das ist beeindruckend und das ist authentisch, das ist nachvollziehbar. Vielleicht denkt er auch daran, dass schon andere gute Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Vielleicht denkt er an die Hochzeit zu Kana, wo schon andere einem scheinbar unsinnigen Rat gefolgt sind, nämlich das Wasser zum Speisemeister zu bringen und denkt, die haben ja auch vertraut und die haben auch ihre Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt. Und zumindest nach all diesen Überlegungen ist Jesus wirklich zuverlässig, kommt er zu dem Entschluss und sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Also eigentlich macht das wenig Sinn. Wir haben ja schon die ganze Nacht gefischt und wenn man was fängt, dann eigentlich nur nachts. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Er sagt, ich glaube, dass du zuverlässig bist. Nach allem, was ich bislang an anderen gesehen habe und was ich selbst erfahren habe, traue ich dir das zu. Ich vertraue dir. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, sodass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Also tatsächlich erlebt Petrus, dass das Wort Jesu zuverlässig ist und dass es sich lohnt, darauf zu vertrauen und gehorsam zu sein. Und dann führt es dazu, dass dann folgendes dort steht, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hat ihn erfasst über den Fischfang, den sie getan hatten. Er merkt auf einmal, ich habe es mit einem zuverlässigen, konstanten, treuen Herrn zu tun. Und das führt bei ihm spontan dazu, dass er auch seine eigene Unzuverlässigkeit sieht. Er sieht, ich bin eben nicht konstant, ich bin unzuverlässig, ich bin ein sündiger Mensch. Und er merkt diesen Kontrast zwischen dem zuverlässigen, ewigen Herrn und Heiland Jesus Christus und sich selbst. Aber es führt auch dazu, dass er ein Nachfolger wird. Und Jesus sprach zu ihm, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Der Petrus wird aufgrund dieses Ereignisses zu einem Nachfolger Jesu Christi. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich gilt, dass die Erkenntnis der Zuverlässigkeit Gottes zum Erkenntnis der eigenen Unzuverlässigkeit führt, aber auch den Wunsch nach Hingabe und Nachfolge wecken sollte. Und Abschließend möchte ich einen Psalm vorlesen und vorstellen, der mich sehr beeindruckt. Ich finde ihn sogar den schönsten Psalm überhaupt und der auch diesen Gedanken der Zuverlässigkeit Gottes aufgreift. Im Psalm 19 schreibt David: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Er schaut sich das Universum an und die Regelmäßigkeit der Abläufe darin und staunt über Gottes Herrlichkeit. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Erstaunt über die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der himmlischen Abläufe, wie die Sterne miteinander interagieren und wie sie auf ihren Bahnen verlaufen und dass die Sonne eine vorgeschriebene Bahn hat. Und er kennt die Faszination der Himmelsmechanik und die Zuverlässigkeit dahinter und staunt über Gott. Und dann regt ihn das an, darüber nachzudenken, dass Gott auch in seinem Wort zuverlässig ist. Denn er schreibt weiter: Das Gesetz des Herrn, also alles, was er bis dahin von der Bibel hatte, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigsalm. Er merkt, wenn ich es mit einem solchen konstanten und zuverlässigen Gott in der Schöpfung zu tun habe, dann muss dieser Gott auch zuverlässig in seinem Wort sein. Und er sagt, Gottes Wort ist absolut vollkommen und zuverlässig. Und darauf will ich mich stützen. Aber das führt bei ihm auch dazu, dass er erkennt, ich bin alles andere als zuverlässig und als konstant und treu. Und deswegen schließt er den Psalm damit, dass er sagt, auch wird ein Knecht durch sie belehrt, im Halten derselben ist großer Lohn. Verirrungen, wer sieht sie ein, von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich untadelig und bin rein von großer Übertretung. Lass die Reden meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er hat diesen Wunsch, wenn ich es mit einem solchen zuverlässigen Gott zu tun habe, dann möchte ich auch treu und zuverlässig sein. Und ich möchte ein Leben führen, das diesem Gott angemessen ist und ihm wohlgefällt. Und das wünsche ich auch, dass das bei uns der Fall ist, dass wenn wir heute darüber nachgedacht haben, wie zuverlässig Gott in seiner Schöpfung ist, wie wir als Ingenieure davon profitieren können, dass wir nämlich Dinge berechnen können und auslegen können, dass bei uns diesen Wunsch weckt, selbst auch ein Leben zu führen, was durch Treue und Zuverlässigkeit und Wohlgefallen gekennzeichnet ist. Ich komme abschließend zurück auf diese drei Thesen der Berechenbarkeit, die ich schon mal vorgestellt habe. Einmal, die physikalische Welt ist mathematisch beschreibbar und damit berechenbar, weil sie auf Naturgesetzen und Naturkonstanten beruht. Chaotische Systeme sind zwar nette Spielereien, aber für einen sinnvollen Einsatz völlig ungeeignet. Und die Konstruktion von funktionierenden, belastbaren Systemen ist nur mit berechenbaren und zuverlässigen Komponenten möglich. Die möchte ich ein wenig umschreiben. Drei neue Thesen zur Berechenbarkeit. Die physikalische Welt ist mathematisch beschreibbar, weil sie auf konstanten Gesetzmäßigkeiten beruht, für deren Ursprung und Einhaltung ein absolut unveränderlicher und zuverlässiger Schöpfer verantwortlich ist. Nur deswegen können wir überhaupt zuverlässige Systeme bauen, weil dahinter ein zuverlässiger Schöpfer steht. Chaotische, willkürliche und relative Gottesvorstellungen sind vielleicht unterhaltsame Gedankenspielereien, aber als Lebensfundament völlig unbrauchbar. Wer möchte sich einem Gott anvertrauen, der so chaotisch ist, wie dieses chaotische Pendel, was ich gezeigt habe? Einem solchen Gott würden wir unser Leben nicht anvertrauen. Wir erwarten, dass Gott zuverlässig ist und dass wir mit ihm rechnen können und können froh sein, dass wir einen solchen Gott haben. Ein erfülltes, belastbares und sinnvolles Leben und auch Sterben ist nur in Bezug auf den ewigen, zuverlässigen Gott in seinem Sohn Jesus Christus möglich. Das hoffe ich, dass das deutlich wird und dass wir das von heute mitnehmen. Amen.